Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Nach meiner Lieblingsstimme befragt, würde ich wahrscheinlich sagen, die von Ulrike Kriener. Hinzu aber kommt, dass ich diese Frau auch immer schon als Schauspielerin gemocht und gefeiert habe. Die Initialzündung liegt lange zurück. 1985 Doris Dörries Männer mit Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach. Eine gute Rolle war das für Ulrike Kriener. Und sie wiederum tat diesem Film, der ein Klassiker wurde, sehr, sehr gut. Und heute, viele Rollen, Filme und Serien wie Kommissarin Lukas später, sitzt sie mir gegenüber und ist aufmerksam, amüsiert und auf eine ganz ungewöhnliche Art komplett alterslos. Kriener kam 1954 in Bottrop zur Welt, haute als Teenager erstmals von zu Hause ab, verlebte eine wilde Zeit und landete Mitte der 70er an der Schauspielschule Hamburg. Kriener wurde für ihre Rollen mit zahlreichen Preisen bedacht. Am liebsten würde ich ihr einen weiteren überreichen, allein schon dafür, dass sie es endlich mal zu mir nach Berlin geschafft hat. Ulrike, wie ich sie nennen darf, versuchte als Kind mal ein Ei auszubrüten, lernte das Kochen erst durch ihren Mann und, so viel möchte ich mal vorwegnehmen, besitzt eine Doraden-Uhr. Allein das qualifiziert sie für diesen Besuch bei Toast Hawaii, oder? Liebe Ulrike, herzlich willkommen bei Toast Hawaii.
Ich freue mich.
Und ich freue mich, dass hier endlich mal eine Lakritz-Lobbyistin sitzt. Es wird nachher, du wirst es sehen, es wird eine Art Fragengewitter geben, bei dem ich dich mit polarisierenden Lebensmitteln konfrontiere.
Oh mein Gott.
Nicht live, also du wirst hier leider nichts von mir bekommen, aber in der Regel ist es so, dass, ich würde jetzt mal sagen, pass mal auf, 15 von 20 Leuten Lakritz verabscheuen.
Ja, ja.
Warum?
Du, das ist einfach, also komisch finde ich das jetzt hier in Berlin, ehrlich gesagt, aber ich habe festgestellt, es gibt sowas wie eine Lakritzgrenze in Deutschland.
Was?
Ja. Es ist einfach so, dass die Menschen im Norden essen Lakritz und im Süden nicht. Bayern, no way. Also das ist ja eine Diaspora, wenn du da in einen Supermarkt gehst und versuchst, irgendwelche Lakritztüten zu kriegen. Ist richtig, richtig traurig. Richtig traurig. Aber oben im Norden, also schon im Westdeutschland ist super, da kannst du von Holland kriegst die guten Dinger und eben dann
Dänemark
und ja,
so.
Dänemark, ja. Herrlich.
Da also du magst es auch richtig salzig.
Ich mag es auch richtig salzig, ja. Da können auch richtig die Piratos her, extra stark. Also wo man so anfängt an den Haarwurzeln zu schwitzen, kennst du das?
Oh, ja, das kenne ich. Nun wird ja Toast Hawaii auch überregional und ich möchte sogar sagen international gehört.
Ach.
Ja. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Lakritz-Sozialisierungen hier unter den Hörerinnen und Hörern.
Ja.
Und wir sind ja alle mit Lakritz mehr oder weniger aufgewachsen, allein schon dadurch, dass es diese Bütchen gab. Denn natürlich, was gab es an diesem Bütchen? Die Sachen haben, da müsst ihr jetzt durch, junge Leute, 2 Pfennige gekostet oder sowas. Und man hatte dann vielleicht so 50 Pfennig. Und dann kam so dieses, was sicherlich viele ältere Menschen immer noch traumatisiert hat, die früher mal so einen Kiosk hatten, dass so zu großen Pausen so 25 Kinder in einen Laden gestürmt kamen.
Ja.
Manchmal gab es da
2 so weiße Mäuse bitte, 1 Schnuller bitte, 1 Salino bitte.
Ah nee, könnte ich eine Maus, 1 Schnuller und dafür 2 Salzbrezeln haben?
Auch möglich.
Und da sind wir schon bei...
Und ein Lolli. Und den Salmi-Lolli oben aus Hamburg.
Da habe ich noch einen, der heißt Alster-Lolli.
Ich habe noch einen vor kurzem
gegessen. Ich schenke dir meinen letzten.
Okay, wie alt?
Ist egal, ist Zucker, der schimmelt nicht. Der ist wirklich bestimmt 7 oder 8 Jahre alt. Weil man muss dazu sagen, es gibt diese schwarz-weißen Lollis, das sind so Lakritz-Lutscher, die auch wirklich hart sind. Also die kann man auch nicht ab einem bestimmten Punkt, also wenn man sie zerbeißt, die sind wie Glas im Grunde. Ne? Dann hast du auch richtig Splitter im Mund.
Ja.
Und die schmecken süß-salzig.
Ach, super.
Und als mir bewusst wurde, ich bin ja jetzt erwachsen, ich kann mir ja so ein ganz großes Ding ordern. Es gibt ja Suchmaschinen. Ja. Da bin ich für einen Moment richtig wahnsinnig geworden und habe mir wirklich 250 Alster-Lollis bestellt.
Und davon hast du noch einen übrig und den schenkst du mir jetzt.
Ja, aber ich habe die nicht alle gegessen, weil ich habe gemerkt, dass ich die einfach, dass es nicht gut ist, wenn ich die zu Hause habe. Also habe ich die meisten wieder verschenkt.
Es ist nicht gut, wenn du nicht mehr verstehst.
Okay. Aber was gab es für erschwingliche Süßigkeiten? Es gab die Salzbrezeln in weich und in hart, je nachdem, ob sie neu waren oder
kennst
wie sie gelagert wurden.
Silberlinge? Die kleinen Silberlinge, dass wenn man so ein bisschen Amalgamfüllung hatte.
Und das hatten wir alle.
Und dann hat es irgendwie, war das elektrifiziert im Mund. Brause mochte ich auch sehr gerne.
Das saure, so Heubrause und
so. Es gab auch Knallbrause später.
Ich weiß, aber
das
war modern.
Die hat aber, glaube ich, meinen Sohn gehabt, die habe ich ihm dann schon weggegessen. Das hat, wenn du Mund aufgemacht hast, hat es in deinem Mund geknallt. Das war einfach
und das schmeckte nach so Orangengranulat. Das war so Orangengranulat, ne? Und das war sehr, sehr, sehr angenehm. Das war sozusagen wie so ein Vibrationsalarm im Mund, so ein bisschen, ne? Mhm. Gut, aber komischerweise willst du als Lakritz-Fan von diesem Thema so weg, denn ich möchte kurz sagen, es gab oder gibt nach wie vor, es gibt diese Salzbrezeln, es gibt die Schnecken, die man auch manchmal so aufgedreht hat, um möglichst lange was davon zu haben. Wollte ich gerade sagen, die waren aber langweilig im Geschmack. Und was ja bei Lakritz, finde ich, das Unangenehmste ist, das größte Gegenargument ist, dass es so in den Zähnen klebt.
Es gibt ja seit einigen Jahren, muss man sagen, diese Entwicklung, dass in Weingummi Lakritz mitverarbeitet wird.
Nein.
Siehste?
Das geht nicht.
Aber ich liebe Weingummi auch. Ich liebe Saftbeeren. Aber diese Kombination von beiden, ich esse mich langsam ein.
Das ist, schade. Dann, das ist ein bisschen blasphemisch. Also, als würdest du eine Rotwein-Weißweinschorle machen, finde ich.
So ein bisschen, ja, stimmt schon.
Deine erste Esssituation, an die du dich erinnerst, das erste, entweder Esszimmer oder habt ihr so eine Sitzecke in der Küche gehabt, als du Kind warst?
Ja, hatten wir. Wir haben gegessen.
In der Küche?
In der Küche haben wir gegessen. Es gab da ein Sofa, stell dir mal vor.
In der Küche?
Ja,
hör mal,
wir waren echt arm, ey. Und meine Oma, die hat in der Küche auch geschlafen. Es gab ein Klappbett. Und es gab einen Herd, der mit Kohle befeuert wurde. Mein Gott, Wahnsinn, hör mal. Und es gab dieses komische Sofa, weil man hat sich da auch, also das war das Zimmer meiner Oma, war auch quasi Küche. Meine Oma war sehr früh im Krieg Witwe geworden und als meine Mutter und mein Vater geheiratet haben, haben alle eben gesagt, naja, ihr könnt doch jetzt die Mutter von meiner Mutter eben nicht alleine lassen, die Oma, die müsst ihr mitnehmen. Und da haben meine Eltern die Oma quasi mitgenommen. Mhm. Und es waren ja sehr junge Leute. Meine Eltern haben geheiratet, da waren sie 20 und 24 Jahre alt und haben von Stund an eben auch die Mutter mit dabei gehabt, die im Grunde von unserem heutigen Bild her eine blutjunge Frau war. Mhm. Ja, kannst du ja ausrechnen. Aber die hat gesagt, ich bin Witwe und bitteschön, ne? Ich helfe euch jetzt im Haushalt, aber das war's. Die Witwenrente war winzig und klein und sonst nichts. Sie hat ja nie gearbeitet, dass sie sich selber einen Rentenanspruch hätte erarbeiten können.
Und ja, sie so hat immer Kinder erzogen, ne? Also die hat nie gearbeitet. Also die hat natürlich voller Arbeit wahrscheinlich.
Absolut.
Ja?
Sie hat ihr Kind großgezogen, natürlich. Aber sie hatte keine Arbeit, um einen Rentenanspruch sich zu erarbeiten. Mhm. Und so hat sie quasi in dieser kleinen Wohnung mitgelebt und ihr Zimmer war gleichzeitig die Küche, in der wir gegessen haben. Mit Klappbett, was dann am Abend aufgeklappt wurde und da hat sie dann drin geschlafen.
Das war dann auch der Raum, in dem es warm war, wenn nicht jeder Raum geheizt wurde.
Das kann man wohl sagen, ja.
Und es war eine feste, wie so eine klassische, so eine Übereckholzbank mit einem Tisch wahrscheinlich
davor? Nee, das ist zu bayerisch. Nee. Sowas, eine Eckbank, das kam erst später. Das gab es dann in der nächsten Wohnung, in der wir gewohnt haben, da gab es das.
Und in dieser ersten Wohnung, ich weiß ja nicht, wie alt...
Wirklich klein, da war ich echt klein.
Okay.
Dann reden wir. Da habe ich nur bis 6 Jahre gewohnt.
Okay. Dann ziehen wir einfach schon mal in die nächste Wohnung.
Mach mal, ja.
Und gehen wir an die Esssituation. Dein Bruder ist, glaube ich, 7 Jahre jünger als du.
Richtig.
Das heißt, als du da gelebt hast, in dieser zweiten Wohnung, da warst du noch das einzige Kind.
Richtig.
War Oma wieder dabei?
Die war weiterhin dabei, die ist immer mitgezogen. Und da gab es dann später tatsächlich diese Eckbank, die man dann aufklappen konnte. Und da waren dann Dinge drin, Bügeleisen war da drin, Nähzeug war da drin, Spielsachen waren da drin. Und da gab es diese Bank für die Familie. Irre klein, wenn man sich das anschaut, wie man heute Tische hat, wie groß die sind, wie man auch sogar, wenn man nur zu zweit ist, wie groß dann die Tische sind, dass man sich treffen kann mit Freunden.
Und ich weiß, dass das jetzt so ein bisschen nostalgisch klingt, was nicht meine Art ist, würde ich sagen. Aber trotzdem war es und ist es bis heute so, dass auch in kleinen Küchen, dass wenn du eine Party machst oder so,
ja,
es ist irgendwie immer noch für viele der gemütlichste Raum. Egal, natürlich, ob du eine moderne Küche hast oder ein fancy Wohnzimmer. Ja. Man sitzt auch mit Eltern, wenn man die besucht, oft in der Küche einfach.
Ich finde auch, ja.
Mhm. War deine Mutter diejenige, die mit Hilfe deiner Großmutter dann euch verpflegt hat, oder war deine Mutter auch berufstätig?
Nein, meine Mutter war nie berufstätig. Also doch, natürlich vor der Hochzeit hat sie angefangen, als Kindergärtnerin zu arbeiten. Mhm. Aber in dem Moment, wo sie schwanger wurde mit mir und meinen Vater geheiratet hat, meine Mutter war sehr zart und sehr klein, hat sie das nicht mehr gepackt. Und ihr ging es auch in der Schwangerschaft nicht so gut. Die hat dann relativ früh aufgehört zu arbeiten und war dann quasi ausschließlich Hausfrau, wie das damals üblich war.
Und was würdest du sagen, war so ein typisches Gericht deiner Kindheit?
Also es gibt einfach ein absolutes Lieblingsgericht, was ich heute immer noch, wo ich immer noch hinterherjamme. Und das sind Reibepfannkuchen aus dem Ruhrgebiet. Ich könnte dafür sterben, ja. Mit Apfelmus, ich liebe sie.
Kannst du die selbst auch machen?
Ja, ich kann sie machen, aber trotzdem ist es immer das Gefühl, wenn man sie gemacht bekommt, auch noch, ist es einfach noch ein bisschen toll.
Und vielleicht auch diese alten Rezepte, die ja auch so eine Renaissance haben, habe ich so den Eindruck, ne? So, ob es so ein Kalbsbraten ist, von Biofleisch, wenig Fleisch essen, aber wenn, dann sowas, oder Senfeier, oder so, es gibt,
ja,
oder Kohlrouladen, so ein paar Sachen.
Kohlrouladen, oh, ist das
lecker.
Toll?
Ja, toll. Ja. Also, ich glaube, dass die auf so eine Art wiederentdeckt werden und dann eben doch anders schmecken, weil, das habe ich auch letztlich in vielen Gesprächen hier gelernt, die Köchinnen und Köche, meistens aber waren es ja Frauen, einfach so aus der Lameng, mit so einer Prise Salz, die nicht abgewogen war, mit so einem Schuss Ding-Dang-Dong und auch nie mit Butter gespart zum Beispiel. Ich glaube, dass wenn man heute diese Sachen versuchen würde, eins zu eins nachzukochen oder nachzubacken, kommt man allein schon an diesen Vernunftstürstehern nicht vorbei, diesen inneren Türstehern, die sagen, wie bitte zwei Packungen Butter packst du da rein? Hey, nicht so viel Zucker, nicht so viel Zucker. So, weil damals war es, wir können uns das leisten. Also ich meine, ne, toll, wir haben Butter, jetzt packen wir da Butter rein.
Klar.
Und das ist natürlich ein riesen Geschmacksträger. Das ist dann, deswegen hat das alles so, ich habe schon richtig, ja, diese, gerade diese Reibekuchen, wenn die so richtig wie so frittiert in der Pfanne.
Ja, lecker.
Oh, sehr gut. Ja. Hast du die mal gemacht für deine Familie? Oder machst du das manchmal?
Doch, also jetzt, ich habe das jetzt ein paar Mal hier zu Hause bei meinem Mann auch nochmal angeteased, dass es sein muss. Mein Plan ist, ich möchte mir so eine Kochplatte für draußen kaufen, weil das Einzige, was ich echt nicht mag an Reibepfannkuchen, ist, wenn es im ganzen Haus stinkt hinterher. Ja.
So.
Und das bleibt einfach ein bisschen hängen dann. Also möchte ich für den Sommer gerne so eine Platte haben, dass ich die draußen schön in einer großen Eisenpfanne braten kann. Das ist mein Plan, das mache ich mal.
Okay. Seid ihr Griller?
Ja, wir sind Griller. Also ich versuche meinen Mann da immerhin zu triezen. Aber der früher noch mehr, als unser Sohn bei uns gewohnt hat, da war das noch mehr angesagt. Und früher wurde ja auch mehr Fleisch gegessen, auch bei uns. Aber das hört einfach auf mit der Zeit. Und ich glaube auch, man braucht auch die Energie nicht, die da drin ist. Die brauche ich einfach nicht.
Die Energie, die in dem Fleisch ist, oder was meinst
ja,
du?
Ja, das glaube ich, braucht man nicht.
Ach, interessant. Du brauchst die Energie nicht, die in dem Fleisch ist.
Nein, das ist so viel, das ist so lange, der Körper arbeitet so lange, bis er dieses Fleisch verdaut hat. Ja, das bleibt ja an die 8 Stunden in dir. Ich mach doch viel weniger, ich arbeite nicht körperlich. Ich brauche dieses viele Eiweiß, das brauche ich nicht.
Bei Drehs gibt es ja, das sieht man manchmal auch, wenn draußen gedreht wird, dann gibt es diese Catering-Wagen.
Ja.
Wenn man Glück hat, ist es ein, kennt man das schon oder kann da so Wünsche äußern.
Mhm.
Und es ist, hat sich ja auch irre angepasst. Ne?
Ja.
Früher, also so vor 10 Jahren, wäre es nicht vorstellbar gewesen, dass es da wahrscheinlich ein vegetarisches oder gar veganes Gericht immer gibt.
Mhm.
Kannst du bestätigen, dass das auch außerhalb der Berliner Bubble so ist? Also ich weiß nicht, wenn du in München beispielsweise drehst, habt ihr da auch vegane oder vegetarische Gerichte beim Catering?
Ich habe jetzt gerade einen Film abgeschlossen in Hamburg, wo ich mit Lars Jessen gedreht habe, bei der Florida-Film. Sehr schönes, sehr, sehr, sehr schönes Projekt. Und da habe ich das bei denen kennengelernt. Das hat mir ausgezeichnet gefallen, dass es vorher eine Befragung vom Team gab, wo gefragt wurde, Leute, wie sieht's aus? Wie oft wollt ihr Fleisch essen? Wie sieht's mit Fisch aus? Wie wichtig sind euch Bio-Produkte? Und so weiter und so fort. Das hat jeder beantwortet, das wurde anonym ausgewertet und daraufhin wurde eben dann entschieden, was das Team zu essen bekommt. Wir hatten ausgezeichnetes Essen, wir hatten ein so gutes Catering, wie ich das überhaupt noch nie erlebt habe, weil wir hatten einmal die Woche Fleisch und einmal die Woche Fisch und der Rest war vegetarisch, wow. Aber die Köche waren wirklich auch echt fähig, vegetarisch zu kochen. Weil was ich oft erlebt habe beim Catering, ist, dass man dann einfach 3-4 Salate mehr kriegt oder man nimmt einfach die Gemüse und kriegt das Fleisch nicht, was die Fleischesser haben. Aber das war wirklich fantasievoll und toll und mit Hülsenfrüchten dazu, die eben ja auch die Eiweißlieferanten sind. Und es ist viel besser bei der Arbeit so zu essen, weil du, wenn du ein Stück Fleisch isst, wie ich vorhin sagte, diese Energie, ich muss mich dann erstmal hinlegen. Ich bin ja platt, wenn ich so eine Fleischportion esse. Das kann ich kaum. Das mache ich gerne mal, wenn wir außen drehen und es ist kalt. Dann tut mir es gut. Aber sonst brauche ich das nicht.
Bist du eine Frühstückerin?
Nicht wirklich. Ich esse morgens Obst und Joghurt und das reicht mir erstmal. Ich esse gerne mittags. Mittags richtig. Also insofern ist immer blöd, wenn wir nach Spanien fahren oder Italien, weil die immer abends essen. Diese Umstellung, die lässt mich ein bisschen hadern, weil ich lieber so um 2 Uhr eigentlich esse, also ein spätes Mittagessen und dann am Abend eigentlich ein Käsebrot oder sowas.
So eine Kleinigkeit. Mhm. Hast du denn dann mittags auch richtig Japp, also richtig Hunger auch? Mhm. So ein brennendes, leeres Gefühl im Magen.
Ja.
Wie lange kannst du das aushalten?
Naja, wenn ich es aushalten muss, kann ich es lange aushalten. Aber ich werde, wie gesagt, schlecht gelaunt.
Naja, es kann auch sein, dass dein Kreislauf wegknallt, bei sowas. Passiert nicht. Blutzucker.
Aber es kann dann passieren, dass ich, gib mir eine Tüte Schokolade, gib mir irgendwas, und dann haue ich irgendwas weg oder so, weil ich es essen muss, weil mir die Kraft fehlt. Das gibt's dann schon.
Gut, gehen wir nochmal zurück ins Bottrop deiner Kindheit. Nee, in Oberhausen bist du eigentlich aufgewachsen. Nee, es ist, jetzt sagst du
wie
wieder,
gesagt,
das liegt
Grenze.
Alles so.
Also eigentlich Wohnort war dann die meiste Zeit Bottrop.
Erinnerst du dich daran, dass die Sonntage irgendwie besonders waren?
Besonders langweilig. Ja, klar, morgens in die Kirche, Frühstück natürlich.
Aber dann mit der Familie, habt ihr sonntags mit der ganzen Familie gefrühstückt?
Ja. Wir haben auch tatsächlich mittags sehr viel zusammen gegessen. Dadurch, dass mein Vater seine Arbeitszeit aufgeteilt hat auf morgens auf eine Frühschicht.
Er hat um 6 Uhr schon morgens gearbeitet.
Er hat tatsächlich auf der Zeche gearbeitet und da fing die erste Schicht um 6 Uhr an. Und der hat dann morgens immer, weil er das wirklich ein Stressberuf auch war, immer so ein Porridge gegessen. Mhm. Und ist dann los und der kam dann mittags, ich weiß nicht, ob der irgendwas auf der Zeche noch gegessen hat, keine Ahnung. Und mittags kam er dann zurück. Und wir haben zusammen Mittag gegessen, also wenn ich von der Schule eben dann auch kam. Und dann hat er sich nochmal hingelegt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde aufs Sofa und geschlafen und ist dann nochmal wieder auf die Zeche gefahren und kam immer erst am Abend zurück. Und manchmal habe ich ihn auch gar nicht mehr gesehen. Also wenn ich ins Bett gegangen bin, manchmal kam er später, aber meistens kam er so um 7 Uhr am Abend nach Hause.
Gab es Regeln bei Tisch?
Ja, aber wir hatten keine Servietten. Wenn du das zum Beispiel fragen willst, aber Regeln natürlich, wir haben Messer und Gabel oder was meinst du
und
mit Regeln?
Zum Beispiel,
und es gab ein Tischgebet vorher.
Zum Beispiel, ein Tischgebet und hat immer eine Person das gesprochen oder ging das reihum?
Das Kind musste das sagen.
Kind. Regeln einfach mit Ellenbogen gehören nicht auf den Tisch, sprich nicht mit vollem Mund, beim Essen wird nicht geredet, kenne ich auch noch, also jetzt nicht unbedingt auf mich bezogen, aber.
Also bei Essen wird nicht geredet, das hatten wir nicht, weil das war ja der einzige Tag, also der einzige Moment, wo man sich auch miteinander austauschen konnte. Ich fand es halt nicht so toll, diese Gespräche, weil es meistens darum ging, wie war es denn in der Schule? Da konnte ich schon kotzen, ja. Also die Frage war schon immer grauenvoll.
Hast du dir dann Geschichten ausgedacht, Antworten ausgedacht?
Nein, es waren einfach langweilige Gespräche, weil es einfach nie danach, man hat darüber nicht gesprochen, wie es einem ging. Wirklich. Also es war mehr so ein Abfragen. Mhm. Und da die Schule eben jetzt nicht immer so ein super Thema war bei mir.
Du hast mit 17 die Schule geschmissen und bist dann nach Hamburg gegangen.
Ja.
Und davor wird es sicherlich ein paar Mal
das hat sich angebahnt,
geknallt
sagen wir mal
haben,
so.
Genau. Ja. Oder geknistert haben in der Luft.
Und die ersten Jahre war das natürlich kein Thema, aber irgendwann dann so. Also ich habe eine Gemeinschaft, dass wir zusammen gesessen haben, aber ich empfand das jetzt nicht als super angeregt. Es gab auch Momente, die lustig waren. Und meine Oma war ja, wie gesagt, auch immer mit dabei. Und es gab auch dann Mittagessen, die urkomisch waren oder wo wir Spaß hatten. Aber es war doch alles sehr unter diesem Anfang der 60er Jahre so eine gewisse Strenge und auch nicht so eine Fähigkeit, miteinander wirklich zu sprechen. Das ist eigentlich erst später entstanden.
Was war ein typisches Gericht, das deine Großmutter gemacht hat?
So Eintöpfe hat die wohl gemacht. So Möhrengemüse und sowas. Boah. Mit Rindfleisch.
Musstest du aufessen?
Ja, aber es war klar, Sachen, die ich nicht essen mochte, zum Beispiel so dicke weiße Bohnen, oh, widerlich, dieses mehlige Zeug, ja, das musste ich dann auch nicht essen. Das habe ich nicht gegessen. Pilze mochte ich auch nicht, weil es gab die nur aus der Dose.
Weißt du? Champignons wahrscheinlich.
Diese kleinen. Später mochte ich sie dann, fand ich sie irgendwie cool, so im Mund zu haben, wie so kleine Bonbons. Das fand ich dann irgendwie ganz gut.
Die sind so rutschig, ne?
Ja, die sind so, die kann man auch gut spucken eigentlich. Und ich habe mal versucht, ein Ei auszubrüten, fällt mir gerade
was?
Ein.
Was?
Stell dir mal vor, ja, da habe ich irgendwie am Abend, weil ich wollte ein Ei, und da hatte mir meine Oma, meine Eltern waren weg, die hat gesagt, Ulrike, nein, ich mache das jetzt nicht, das muss man jetzt wieder warm machen. Nee, da habe ich jetzt keine Lust zu. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, okay, muss man warm machen. Dann habe ich mir ein Ei geholt und habe das so in die Hände genommen und habe mich da so drauf gesetzt. Ja. Ich dachte, ich könnte es auf diese Art warm machen. Ja, ist natürlich kaputt gegangen. Auf dem Sofa im Wohnzimmer. Stell dir mal vor, da war was los.
Wie alt warst du denn da? 17?
Nein, nicht gerade. Nur gerade nicht. Du.
Wie alt warst du? Ganz kleines Mädchen.
Ja, ganz kleines Mädchen.
Ganz kleines Mädchen. Bist du denn eingewiesen worden? Also haben.
Wie bitte? Wie eingewiesen?
Ins Kochen.
Ach so, ich dachte, also verstehe. Ich dachte,
was
wegen dieser Geschichte.
Das ist
ja so bekloppt, dass man mich einweist. Ein bisschen kühn von dir.
Nein, ins Kochen und ins Zubereiten.
Nein,
und sowas, gar nicht.
Nein, weil meine Mutter meinte, ich mache nur Schmutz und alles falsch.
Ah.
Also ich, dadurch, dass die Oma und die Mutter da waren, haben die sich das geteilt. Ich hätte da tatsächlich nur gestört. Und dann, als ich eben in diese Sturm- und Drang-Phase kam, habe ich das umgedreht für mich und habe gedacht, dass irgendwie, du weißt schon, Kinderküche, Kirche, das will man nicht. So als fortschrittliche Frau und die was im Leben macht und die echt frech drauf ist und Parker anhat und auch mal einen Joint raucht und so, da ist es einfach mal so, da wird nicht gekocht. Ja. Und ich habe das nicht gewollt. Ich wollte es nicht lernen und ich war auch, also man musste ja überleben. Ich habe irre zugenommen in dem Moment, wo ich von zu Hause weggegangen bin und diese normale, gesunde Kost, die einfach zwei fitte Hausfrauen gemacht haben, meine Oma und meine Mutter, nicht mehr hatte, da ging ich aus dem Leim. Ja. Das hat sich dann später wieder eingekriegt, aber ich habe gebraucht, bis ich das gelernt habe, mich zu ernähren. Und
warte mal kurz, woran lag das denn? Weil es war ja noch nicht so die Fastfood-Kultur. Also es gab, mag schon McDonald's irgendwo gegeben haben, aber wir reden ja jetzt hier auch über Mitte der 70er oder Anfang der 70er sogar.
Ja.
Klar, es gab Pommesbuden.
Abends in eine Kneipe zu gehen, Croque Monsieur zu essen.
Ah, ja,
und das war mein Tages. Stell dir mal vor, ein riesen Baguette.
Ja,
stimmt. Und Tomaten und brutal Käse drauf. Hör mal.
Wie wir beide hier gerade machen. Wir haben alle so, ja, aber ich weiß auch noch. Ich weiß auch noch, ja, ja.
Mir fällt das auch alles ein jetzt, wenn ich mit dir über sowas rede. Alles, was ich dachte, ich hätte es vergessen.
Ja, ja. Ich habe auch auf die Weise mich während eines Gesprächs an so einen Eiersalat erinnert aus dem Ei in Hannover-Linden. Dieser Eiersalat bestand bestimmt aus 10 Eiern mit Mayonnaise. Also total lecker, so ist es nicht.
Natürlich.
Aber wahrscheinlich wirklich Mann, oh Mann, ne? Da hättest du wahrscheinlich die Energie für 2 Monate draus ziehen können. Oder so, wie du sagst, diese Baguette war ja auch savoir-vivre. Baguette war alles. Das war wie so ein Dietrich fürs, du kamst überall rein, überall lag Baguette rum und man konnte alles drauflegen und man konnte es überbacken und es mit Marmelade oder eben mit so Schinkenkram.
Schlimm. War echt schlimm, die Zeit. Aber wie gesagt, ich hab's dann echt erst später gelernt. Dann habe ich, als ich am Theater war, sehr viel so Tiefkühlessen oft gemacht, weil da war ja keine Zeit. Du bist morgens zum Theater, da hast du lange geprobt, da war ein bisschen Pause und dann am Abend Vorstellung spielen.
Aber wer keine Zeit hat, hat auch erst recht keine Zeit zum Auftauen, oder? Hast du eine Mikrowelle da?
Nee, das ist einfach, weißt du, so ein Hühnerfrikassee von Iglo in so einer Tüte drin, bumm, in den Topf reingeschmissen, Reis gekocht, aufgegessen, fertig und wieder ab zur Vorstellung. Auch nicht gesund?
Nee. nicht
also
gesund.
Also kochen gelernt habe ich durch meinen Mann. Der kocht gern und sehr gut und ist ein bisschen Kunstkochen. So,
was ist das? Was ist Kunstkochen?
Na, weißt du doch, du weißt doch, was ich sagen will. Ja, da muss alles so fein und es muss alles ganz besonders. Und es ist halt so, weißt du, heute haben wir diese Kochsendung im Fernsehen und da wird dann irgendwie, ich meine, was kochen die denn da auch?
Ja? Ich habe dich gesehen. Ich habe
bei Biolek.
Ja.
Und Kochen war nun überhaupt nicht mein Gebiet. Ich habe mich vorher erkundigt, was könnte, also ich habe mich eingelesen, habe geguckt, was könnte ich machen, was irgendwie geht. Und er hat dann diese Lammkotelette zugemacht. Aber diesen Kartoffelbrei-Stampf, den mache ich immer noch. Also pass auf, bei diesem Kartoffelstampf, ne? Da nimmst du für 4 Personen, nimmt man 800 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, schält man und gart sie in Salzwasser, ist ja klar. Dann 3 Frühlingszwiebeln putzen und fein hacken. Dann 2 bunt glatte Petersilie ebenfalls fein hacken. Und dann 100 Milliliter bestes Olivenöl. Die Kartoffeln werden danach, also nachdem sie jetzt gar sind, abgegossen, ein bisschen abdampfen lassen und dann werden sie mit dem Öl übergossen. Und dann stampfst du die mit dem Kartoffelstampfer, ne? Und dann wird die abgeriebene Schale von einer unbehandelten Zitrone dazu getan. 2 bis maximal 3 Esslöffel Zitronensaft und die fein gehackten Frühlingszwiebeln und Petersilien Blätter werden da untergehoben, dann machst du Salz und Pfeffer, kannst hinten nochmal so ein bisschen Olivenöl so drüber machen. Ich sag dir, das schmeckt so affenartig gut. Zu jedwedem kurz gebratenem Fleisch oder zu irgendwelchen anderen Dingen. Das ist so, das hat so eine Frische und eine Säure. Und der Biolek hat damals kleine Lammkoteletts dazu gemacht, die er dann rausgeholt hat aus der Pfanne und abgelöscht hat mit Rotwein. Mit Brühe und mit ein bisschen, stell dir vor, einem Esslöffel Orangenmarmelade reingerührt. Mhm. Extrem lecker.
Ich kenne sowieso, also mit Marmelade kann man wirklich auch gut Dressings jedweder Art verfeinern.
Ja, das stimmt.
Also nur wenn man zu wenig davon isst, wird die einfach zu schnell schlecht. Ich weiß auch nicht, vielleicht muss man die mal einfrieren, muss ich das mal probieren.
Marmelade?
Ja, dass man die in so kleinen Portionen, wie so Eiswürfelportionen, dass man die hat, wenn man sie mal braucht.
Da bin ich noch nicht drauf gekommen, auf die Idee. Aber du rennst ja bei mir offene Türen ein, weil ich bin die Einzige in unserer Familie, die gerne mal zwischendurch Marmelade isst. Und du glaubst nicht, wie viel Gläser mir schon schlecht geworden sind. Und die kleinen, die ganz kleinen Gläser schmecken scheiße.
Aber diese ganz kleinen Gläser, schmeißt du die Gläser weg, wenn sie leer sind, oder wäschst du sie aus und denkst, irgendwas werde ich darin unterbringen und dann bringst du doch nichts unter.
Und jetzt habe ich ja die geniale Idee, diese Gläser werde ich in Zukunft aufbewahren und werde sie befüllen mit meiner Marmelade, die ich mache.
Machst du Marmelade selbst?
Ja, ich mache selten Marmelade, aber es gibt ein paar, die sind einfach unschlagbar. Das ist entweder eine kalt gerührte Erdbeermarmelade. Da werden die nicht gekocht, die Erdbeeren. Sensationell. Dann Marillen. Und dann mache ich auch noch sehr gerne schwarze Johannisbeer.
Oh.
Das ist die Mutter von Anke Engelke. Die hat mir das Rezept gegeben dafür. Und das mache ich immer noch. Ganz lecker. Und andere Marmeladen interessieren mich überhaupt nicht. Gucke ich gar nicht an. Obwohl ein Zwetschgenmus.
Aprikose ist aber auch lecker.
Oder?
Ich hatte mal, als Kind hatte ich so eine Phase. Also meine Eltern hatten so eine Phase und deswegen ich als Kind mit frisches Toastbrot, wenn es gerade so, also so, dass es gerade so anfängt, so ein bisschen braun zu werden, sofort mit Butter überstreichen, sofort, dass sie gleich einzieht, so dass das Toastbrot sich so zusammenzieht und dann frischen Pflaumenmus drauf.
Boah,
das ist so.
Boah.
Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann ich mir eher vorstellen, das nicht zu essen, als nur eins davon zu essen. Ich würde dann gleich wahrscheinlich vier essen
verstehe.
Oder so.
Und diesen Zwetschgenmus oder Pflaumenmus 8 Stunden im Backofen langsam gehen lassen. So hat meine Mutter das gemacht. Die hat diese Zwetschgen alle auf ein Backblech gelegt und dann am Backofen, ich weiß nicht bei welcher Temperatur, das habe ich in dem Kopf, ich habe das so nie gemacht, hat die dann langsam, hat die das so vor sich hin simmern lassen.
Werbung.
Dies ist der Moment, in dem ich euch gerne ein paar Eindrücke meiner Mini-Tour Toast Hawaii on Stage wiedergeben würde. Und wiedergeben ist da auch das richtige Wort, denn einige, die genau das jetzt hier hören, werden dort gewesen sein, in Berlin oder Köln oder Hamburg und mit mir und mit uns gefeiert haben. Denn das kann ich schon mal vorwegnehmen, es waren drei Hammerabende. Taylor Swift lässt die Erde beben. Na und? Das haben wir jeweils vor Ort erlebt. Wir haben erlebt, wie es sich anfühlt, so ein Toast Hawaii live beben. Kurz nochmal zur Erläuterung, was da eigentlich ablief. Ich hatte mir pro Stadt zwei großartige Gäste eingeladen, die auch alle bis auf einen, Micky Beisenherz, schon mal zu Gast bei Toast Hawaii waren. Ich hatte mir ein paar Themen aus den Gesprächen herausgesucht, ein paar neue Fragen überlegt und immer auch sehr viel auf den Moment vertraut. Und ich habe mir Spiele ausgedacht. Im zweiten Teil des Abends wurde dann das Publikum zum ersten Mal so richtig mit einbezogen, denn Spiel 1 hieß Summ den Song. Ich zeigte dem Publikum Schilder mit Liedern, die von Speisen und Getränken handelten und die wurden dann ab Refrain, richtig, nicht gesungen, sondern gesummt. Carbonara, Tequila, sieben Fässer Wein, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Cherry, Cherry Lady, ihr habt das Prinzip längst verstanden. Und ihr versteht jetzt auch vielleicht ein bisschen besser, was mit Beben gemeint war. Das hat nämlich super funktioniert. Das Publikum summte jedes Mal, hocherfreut und extrem professionell. Bei dem zweiten Spiel, der Charade, hatte ich schon damit gerechnet, als alter Profi alle Begriffe, die natürlich auch nur vom Essen handelten, selbst vormachen zu müssen. Aber zu meiner großen Freude legte gleich am ersten Abend, der in Berlin stattfand, Linda Zervakis los und gab alles. Und Laura Larsson riet, als ging es um ihr Leben, um dann einen der Begriffe, den letzten, mit vollem Körpereinsatz selbst vorzumachen. In ihrem hautengen Adidas-Kleid rollte sie über den Bühnenboden, bis Linda mit einem erlösenden Rollmops gegen die vor Freude kreischende Menge anriet. Und Köln erst, meine Freundin Annette Frier, war direkt von einer Papstaudienz gekommen. Das ist wirklich so gewesen, kein Quatsch. Rom hatte weltweit Comedians eingeladen. Das war eine klare PR-Strategie, aber was soll's. So sprach Annette tagsüber mit Franziskus und Whoopi Goldberg, davon gibt's ein Foto, und abends dann auf der Bühne mit Martin Rütter und mir. Die beiden mochten sich, obwohl sie sich vorher komischerweise noch nie begegnet waren. Es war ein Fest. Und genauso schön und lustig und unterhaltsam war das Aufeinandertreffen von Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz in Hamburg, wo Guido unter Einsatz aller Muskeln, Sehnen und sehr viel Fantasie die Begriffe Götterspeise und Schokobrunnen pantomimisch darstellte, dass es eine Freude war. Ich wollte das unbedingt nochmal erwähnen und meinen Gästen sowieso danken, sehr, aber auch all denjenigen, die dabei waren. Für mich eine ganz neue Erfahrung. Und wer jetzt auf das DM-Bio-Produkt wartet, hier ist es. Genau genommen hätte ich gar nicht gewusst, wie wir es ohne die gerösteten und gesalzenen DM-Bio-Macadamia-Nüsse geschafft hätten. Denn zuverlässig standen sie in jeder der Städte auf dem Tisch im Backstage-Bereich. Mit leerem Magen auf die Bühne zu gehen ist schlecht. Zu voll darf er aber auch nicht sein. Die übrigens fettfrei gerösteten Macadamias kamen da genau richtig und mussten häufiger mal nachgefüllt werden. Man nennt sie übrigens, wie ich finde, nicht ohne Grund, die Königin der Nüsse. Hast du einen Backofen auf Augenhöhe oder musst du in die Knie
auf
gehen?
Auf Augenhöhe, immer auf Augenhöhe. Auch der Backofen ist bei mir auf Augenhöhe.
Hast du eine Mikrowelle?
Nein.
Hast du ein Dings hier, so ein Garer? Hast du irgendwelche
Thermomix?
Andere? Nein, das habe ich nicht gefragt.
Du meinst einen Dampfgarer?
So ein Dampfgarer.
Nee, leider nicht. Hätte ich aber ganz gerne.
Wäre da noch Platz, theoretisch?
Nee. Das müsste man so ein Kombigerät wählen, ist mir aber von abgeraten worden.
Dünstest du Gemüse?
Ja.
Kannst du ja auch mit so einem Einsatz machen, ne?
Ja. Aber meistens nehme ich Butter oder Olivenöl und schmore das ein bisschen an, dann ein bisschen Brühe dazu und dann dünste ich es leid. Also mache ich es nicht im Einsatz.
Ist eure Küche einfach Küche oder ist eure Küche auch ein Hybrid aus Wohnzimmer und Küche?
Ha, wie soll ich dir das erklären? Die Küche ist 15, 16 Quadratmeter ungefähr. Da ist ein großer Tisch drin, so ein langer rechteckiger Tisch, der aber Arbeitshöhe hat. Also mein Mann ist groß, dass er da richtig dran arbeiten kann. Da haben wir einfach nur zwei Barhocker. Bisschen ähnlich wie bei dir, kannst du dir das vorstellen. Wir haben halt zwei Barhocker da stehen. Sodass, wenn Gäste oder wer auch immer, dass man sich unterhalten kann oder nebenbei was wegschnabulieren kann. Aber unsere Küche ist nur durch eine große Glasscheibe vom Esszimmer und Wohnzimmer getrennt. Sodass, das finde ich, am Anfang dachte ich, das muss weg. Aber mein Mann hat gesagt, nee,
wegen
die Glasscheibe
Gerüche.
Ist gut.
Super.
Wegen der Gerüche und auch wegen der Geräusche von der Spülmaschine, wenn die dann schon ihre Arbeit tut und man sitzt zusammen, dann hört man das alles nicht und man kriegt die Gerüche nicht unbedingt mit und so. Schon ganz gut, aber du bist, weil diese Glasscheibe ist deckenhoch und geht bis zum Boden und insofern hast du da immer das Gefühl, du bist nah dran.
Toll. Und hängen Bilder?
In der Küche?
In der Küche?
Ja.
Selbstgemalte oder Fotografien oder?
Fische. Wir haben irgendwie einen Vogel mit Fischen. Es gibt.
Ihr habt einen Vogel mit Fischen.
Ja, wir haben einen Vogel mit Fischen. Wir haben auch einen Vogel. Aber wir haben da Fische. Es sind Bilder und ich habe auch, was ich sehr lieb habe, ich habe eine Fischuhr. Die sieht aus wie eine Dorade und da ist also die Zeiger sind da dran und der Sekundenzeiger ist ein kleiner künstlicher Petersilienstrauß. Ich hab's mit Kitsch. Ich gebe's zu.
Ist es nicht so, dass wenn man Fische hat, im Plural, dass Leute anfangen, einem mehr Fische zu schenken?
Nein, haben die nicht gemacht.
Haben die Leute nicht gemacht?
Nee, haben sie nicht gemacht. Das muss ich mal nachdenken.
Gibt es in eurer Küche ein Gerät oder gab es in eurer Küche ein Gerät oder vielleicht sogar mehrere, das nicht mehr in Gebrauch ist?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Es gab eine Fritteuse, die lange weg ist. Es gab eine Eismaschine, die lange weg ist.
Wo sind die denn?
Verschenkt.
Benutzen die Leute die?
Auch nicht. Es gibt, glaube ich, Maschinen, die einfach schwachsinnig sind. Und die denkt man, man muss das haben. Und es ist so ein Quatsch.
Wer wollte denn die Fritteuse haben? Dein Sohn?
Nee, der will jetzt es gibt irgendwie so einen
Airfryer.
Ja, das will der haben.
Der hat auf Insta gesehen.
Hast du sowas? Dass
hatte ich.
Und? Quatsch, oder?
Zuerst dachte ich, super. Aber jetzt weiß ich auch, es ist Quatsch, weil ich merke, dass ich dadurch, dass ich viel im Ofen mache, brauche ich dieses zusätzliche Gerät nicht. Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwann wieder ein Gerät gibt, das ich ganz toll finde und das ich mir anschaffe und das dann vielleicht weiter verschenkt wird oder das ich vielleicht sogar behalte, keine Ahnung. Aber das war es nicht. Obwohl ich am Anfang wirklich dachte, nee, toll. Weil ich mal regelmäßig bei Leuten immer dasselbe gegessen habe. Immer wenn ich da gearbeitet habe, habe ich mir dieses eine Gericht gewünscht. Und das war eben auch extrem kross frittierter Grillkäse. Oder war es Halloumi? Ich weiß es nicht mehr genau, ja. Und ich habe jetzt aber gemerkt, dass ich das ganz genauso gut hinkriege, wenn ich die einfach wirklich sogar in der Pfanne mache.
Ja.
Oder im Ofen. Also
panierst du den Käse
nee.
Dann?
Nee, aber das könnte ich natürlich auch noch machen, aber das ist gar nicht nötig.
Muss auch nicht sein,
ich finde, wenn der so, also das ist schon wirklich interessant an sowas wie Instagram und ich glaube, da geht es relativ vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so, dass man, wenn man erstmal so durch diese ganzen Filme scrollt, die meisten Videos, wenn sie Reels genannt werden, dürfen nicht länger sein als 1:30 und in 1:30 bringen professionelle Influencer oder Influencerinnen und Köche und Köchinnen unglaublich viel unter. Mhm. Also du siehst wirklich, wie tolle Gerichte entstehen. Du siehst auch so eine ganze Genese an tollen veganen oder vegetarischen Gerichten,
okay.
Die wirklich, also wenn sie nur halb so gut schmecken, wie sie aussehen, die Geräusche dabei sind eine Sache für sich, kriechen dir direkt ins Ohr, es wird alles sehr, sehr gut gefilmt. Und du siehst, wie du mit Sachen, die man möglicherweise zu Hause hat, im Ofen irre viele Sachen machen kannst, auf die du so vielleicht gar nicht gekommen wärst.
Mhm.
Und insofern, wenn man sich da so ein bisschen einliest und interessiert ist, dann merkt man auch, dass man auf einige Geräte, glaube ich, wirklich verzichten kann.
Ja, ich weiß noch, weißt du, mein Vater, als der weiter aufstieg innerhalb der Zeche, dann kriegte der von Firmen wie Siemens zum Beispiel zu Weihnachten eine Kartoffelschälmaschine, ja. Meine Mutter hat dann dieses Ding da gehabt, hat da Kartoffeln reingeworfen und da war unten einfach nur eine Schleifscheibe, kannst du sagen, die sich gedreht hat und die armen Kartoffeln sind darin rumgesprungen wie verrückt und auf diese Art und Weise wurde die Schale sehr dünn abgeschliffen im Grunde von den Kartoffeln.
Ja.
Aber die ganzen Augen und solche Sachen, das blieb ja alles übrig.
Und dann haben
meine Oma und meine Mutter gesagt, was ist das für ein Schwachsinn, dieses Ding, ja? Klar hat man am Anfang erste elektrische Zahnbürste, kam alles von daher. Also insofern bin ich immer sehr technikaffin gewesen und mochte das immer ganz gern, wenn so Zeug da ankam. Aber alles Schwachsinn. Also im Alltag brauche ich das alles nicht. Gar nicht. Zerkleinerer brauche ich, so eine gute, so eine Moulinex-Geschichte da, die so solche Sachen macht. Das ist wunderbar. Die mag ich gern, wo man jede Art von Pesto mitmachen kann und sowas. Das finde ich gut.
Rotes Pesto, grünes Pesto, was machst du lieber?
Beides. Mhm. Am liebsten grünes, ja.
Was darf nicht kaputt gehen in deiner Küche? Es kann eine Tasse sein, die dich an jemanden erinnert. Es kann ein Brettchen sein, das nicht auseinanderfallen darf. Gibt's da sowas?
Ach, ich habe ja irgendwie innerlich die Haltung, dass ich an nichts besonders hängen will. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss mich lösen können. Deswegen habe ich das eigentlich nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe jetzt das letzte Geschirr meiner Mutter, was sie nie benutzt hat, weil es immer nur für besondere Anlässe war, mit Blümchen drauf und so weiter, so ein Kaffeeding, wirklich sehr hübsch, mit so einem Beige, mit so kleinen Dingern drauf und Goldrand, Spülmaschine durfte man gar nicht und dementsprechend hat man das kaum benutzt. Das habe ich dann, habe ich ein paar Dinge, die davon noch in Ordnung waren und die ich, von denen ich wusste, das könnte man benutzen, habe ich die mitgenommen als zur Erinnerung an sie. Und ich habe die jahrelang im Schrank stehen lassen und habe sie genauso wenig benutzt. Und irgendwann habe ich gedacht, mal, wie blöd bin ich eigentlich? Nach mir will das doch niemand mehr haben. Mein Sohn, der wird doch nicht mit diesen Blümchentassen da irgendwie sich weiter herum plagen. Also habe ich jetzt entschieden, diese Dinge sind jetzt im Alltag und jetzt machen sie mir eine wahnsinnige Freude. Jetzt habe ich mal so kleine Häkeldinger. Ich habe einen Messbecher von meiner Mutter. Ihr Kochbuch habe ich.
Moment, ihr Kochbuch, hat sie das selbst zusammengestellt?
Das hat sie selber geschrieben, ja. Die war auf einer Hauswirtschaftsschule nach ihrer normalen Schule. Da hat sie alle möglichen Rezepte gelernt und so weiter. Und da habe ich von ihr das Kochbuch, das habe ich von ihr. Oder einen Messbecher habe ich von ihr. Solche, so, ich glaube, am Ende, was sind das für Dinge, die man dann mitnimmt von den Menschen, die einem wichtig sind? Mein Mann hat von seiner Mutter einen hölzernen Salzlöffel aus der Küche mitgenommen und mehr will er nicht von seiner Mutter. Es sind ganz wenig und ich bin irgendwie auch ganz froh zu sehen, dass es eigentlich nur diese Dinge sind, an denen so viel Gefühl und Erinnerung
total hängt. Total. Ich finde, ich will nicht sagen, dass es mir suspekt ist. Das Wort mag jetzt so respektlos klingen, aber ich glaube, es ist nicht gesund, sich zu sehr da an die Vergangenheit zu hängen. Es ist schön, sich bestimmte Erinnerungen, also ich finde es schön, wenn dieser Salzlöffel in Gebrauch ist. Wenn einmal kurz eine Zehntelsekunde an diesen Menschen denkt oder so. Aber ich glaube, dass Menschen, die in die Situation kommen, dann auch den Haushalt ihrer Eltern aufräumen zu müssen. Auch das sind so Situationen, ich weiß nicht, ob das inzwischen anders ist, als es mir so ging, ich wusste gar nicht, niemand bereitet dich so richtig darauf vor. Und ich habe dann gemerkt, das ist alles, das liegt alles in der Vergangenheit. Es hat mit meinem Leben heute und wie ich es morgen und in 4 Jahren führe, im Zweifel nichts zu tun. Es sind wie so kleine Anker, die mich erinnern werden. Aber ist es denn das, was ich wirklich will? Und ich kann Menschen nur raten, die in dieser Situation kommen, sich eben wirklich sehr wenig zu nehmen, auch nicht mit so schwerem Möbel oder
gar nicht.
Sondern fotografiert die Dinge, bei denen ihr das Gefühl habt, das hat was Symbolisches für eure Erinnerung. Manchmal braucht man ja auch so solche Dinge, um die Erinnerung zu aktivieren beispielsweise. Mhm. Als würde man so eine Tür aufschließen. Mhm. Ne? Und wenn man diese Fotos hat, reicht das oft schon.
Ja, ja.
Und so praktische Sachen wie ein Messbecher oder wie eine Tasse, das ist toll.
Das finde ich auch schön.
Und gibt es in eurer Küche etwas, das gerne kaputt gehen sollte, damit man es durch etwas Schöneres und Neueres ersetzen kann?
Nee, ich glaube eigentlich nicht.
Manchmal gibt es so Kühlschränke, die anfangen so.
Der ist relativ neu, der ist jetzt 2 Jahre alt. Ja, dieser Kühlschrank, der hat irgendwie seinen Geist aufgegeben.
Und was ist da immer drin?
Was ist da immer in dem Kühlschrank drin? Es ist immer Joghurt da, es ist immer Obst da, es ist immer Gemüse da. Käse ist auch immer da. Mein Mann isst auch noch Wurst. Ich esse gar keine Wurst mehr. Die ist unregelmäßig da, weil er das auch nicht mehr so viel macht. Und Milch?
Wein.
Wein. Ich trinke nicht so viel. Und wenn, trinke ich Rotwein. Mein Mann trinkt Weißwein, da ist dann öfter mal eine Flasche drin, ja.
Butter?
Er isst Butter, ich auch, fast nie. Also zum Kochen manchmal.
Ja.
Ist auch mit dabei. Ja.
Senf?
Senf ist auf jeden Fall dabei.
Oliven, Kapern?
Oliven, Kapern haben wir auch immer mit dabei. Sehr gut, du fragst genau die richtigen Fragen. Perfekt. Genau, ist da, ja. Ja, ja.
Jetzt kommt der Part, wo ich dich bitten würde. Hier ist dieser Topf. Ich würde jetzt für dich Begriffe ziehen, dann musst du es nicht selbst machen. Ja?
Mhm.
Gut, guck mal, ich gucke nicht, was es ist. So, pass auf.
Mhm.
Knoblauch.
Wunderbar, muss immer da sein.
Frisch oder getrocknet?
Beides. Wenn der Frische da ist, auch der Frische.
Schneidest du den Keim raus?
Ja, wenn er grün ist.
Wo bewahrst du den auf?
Sag ich dir nicht. Doch, eine Schublade, wo auch die Zwiebeln sind.
Ja, du tust so, als ob ich das wüsste. Entschuldige bitte, dass ich frage.
Ich sehe meine Küche vor mir. Ich denke, du gehst mit mir durch meine Küche, ja. Weißt du?
Habt ihr eine Süßigkeiten-Schublade?
Nein. Wir haben ein Fach im Schrank, wo mein Mann sehr oft eine riesige Tafel Schokolade Milka-Nuss aufbewahrt. Stell dir sowas mal vor.
Wie lange liegt die denn dann da?
Nicht so lange. Der isst die echt gerne. Und er nimmt nicht so zu, wie ich zunehmen würde, wenn ich so oft diese Milka-Schokolade da wegputzen würde.
Du isst aber auch gerne Schokolade.
Ich esse alles gern.
Und was ist das? Ist das Selbstbeherrschung? Du warst auch schon mal eine Woche in einem Schweigekloster, ne? Mhm. Also du bist ja sehr selbstdiszipliniert.
Relativ diszipliniert, ja, finde ich schon. Ja.
Hast du in dieser Woche im Schweigekloster, hat man da auch automatisch weniger gegessen?
Nein, aber vegetarisch, natürlich. Die Buddhisten essen vegetarisch. Und das war eine vorzügliche Küche da.
Pass auf, was ich jetzt hier rausziehe.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Zuckerersatz.
Nee, blöd, langweilig.
Du nimmst Zucker oder nix?
Ja.
Birkenzucker, Ahornsirup, what the fuck?
Ja, Ahornsirup hat ja auch Geschmack. Also das, finde ich, ist kein Zuckerersatz in dem Sinne. Also klar.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das ist eher eine Alternative. Genau, du hast völlig recht. Doofe Frage.
Wahnsinn. Also ehrlich. Aber geht. Komm mal.
So, was ist denn hier noch? Jutebeutel. Du bist noch voll auf Plastiktüte, ne?
Nein, ich habe zu Hause keine Jute, sondern so Leinen.
Ja, Stoff.
Also Stoff. Ja, natürlich, das habe ich.
Und sind das so, sind das welche, auf denen so zum Beispiel Fische drauf sind? Wie komme ich denn da jetzt drauf? Oder ist das so ein Werbebeutel, den man sich dann doch an der Kasse kauft, weil man vergessen hat, eine Tüte mitzunehmen oder eine Tasche?
Ja, eher so, also das ist kein Style. Ich habe da keinen Style. Mhm. Ich habe sogar noch diese kleinen, habe ich im Auto eine liegen, so diese kleinen, die man so plastikmäßig ganz glitzeklein in so eine klitzekleine Tasche reintun kann, weil ich das ganz praktisch finde, dass es immer da ist. Und das liegt immer so neben mir. Das habe ich noch. Und ansonsten, also war das eine überfällige und gute Entscheidung, diese scheiß Plastiktüten irgendwie mal abzuschaffen.
Und es geht.
Es geht so easy. Genauso wie das Rauchergesetz. Ja, genau. Jetzt wird nicht mehr geraucht, bumm, aus. Was ist das Problem? Gar nichts. Und so ein Gedöns, wenn man mal was anderes machen soll.
Küchenuhr.
Haben wir.
Mhm. Es macht wahnsinnig Spaß, dir diese Fragen zu stellen.
Wieso?
Ja, haben wir. Ja, die hängt bei uns über dem
so,
Eingang.
Ja, ich verstehe,
die ist hellblau.
Sie ist hellblau-türkis und man dreht sie so. Und sie ist auf der Dunstabzugshaube, weil sie magnetisch ist, klebt sie da oben drauf. Okay?
Seid ihr zufrieden mit eurer Dunstabzugshaube?
Ja, doch. Ich finde, dass sie ihren Dienst tut und zwischendurch muss man den Filter mal irgendwann reinigen. Aber im Prinzip ist sie in Ordnung. Also es wäre mir nicht gefallen, wenn wir keine hätten, muss ich schon sagen.
Das Schönste an Dunstabzugshauben, stellen wir immer wieder fest, meine Gäste und ich, ist das Licht. Weil das so ein ganz feines, schönes, gemütliches Licht ist. Das ist
nicht
so
kalt,
geil.
Ist es ja? Bei mir.
Ah ja.
Also ich mache das eher aus. Ich mag das nicht so.
Wir kommen jetzt zu entweder oder. Magst du rote Beete?
Ja, sehr gern.
Und wie bereitest du die am liebsten zu?
Als Carpaccio esse ich sie gern.
Also du machst auch Parmesan drauf?
Parmesan oder ein bisschen Meerrettich-Sahne obendrauf.
Auch eine schöne Idee.
Frühlingszwiebeln. Bei einer Freundin gibt es die auch immer gern mit Minze. Auch lecker.
Oh, das muss ich mal probieren. Und mit einem guten Knoblauchöl. Schmeckt auch sehr, sehr lecker.
Mhm.
Pilze?
Ja.
Aal?
Ugh.
Grünkohl?
Ja.
Rosenkohl?
Ja, sehr gern.
Blumenkohl?
Ja.
Rotkohl?
Nicht so gern.
Meeresfrüchte?
Alle.
Kapern?
Ja.
Koriander?
Auf jeden Fall.
Ingwer?
Mhm.
Oliven?
Mhm.
Innereien?
Nein.
Gurken?
Ja.
Rosinen?
Ja.
Kümmel?
Ja, doch, ich mag Kümmel, ja.
Austern?
Nein.
Gorgonzola?
Ja.
Fenchel?
Mhm.
Bist du eine Apfelschneiderin oder eine Apfelbeißerin?
Ich bin eine Apfelschneiderin. Ich mache mir gerne so kleine Viertel.
Wenn du ein frisches neues Brot kaufst, isst du an dem Tag das frische neue Brot oder isst du noch das alte Brot auf zuerst?
Noch das alte Brot auf.
Bist du eine Butterstreicherin oder eine Butterschneiderin?
Eher streichen.
Eiköpfen oder Polen?
Eher köpfen.
Sind das komische Fragen?
Nee. Ja.
Ich habe gedacht, wann sagt sie, es fühlt sich komisch an, Bettina.
Nein, weil ich finde das wirklich sehr interessant, weil Menschen an diesen Dingen so verrückte Gewohnheiten entwickeln. Ich habe das mal in einer Zeitung gesehen, einen Bericht über Leute, die verrückte Dinge tun, wie zum Beispiel Gurkenwasser trinken oder sowas, weißt du? Also man kann sich gar nicht vorstellen, was für verschiedene Geschmäcker Menschen haben und wie sie ihren Leidenschaften, was das Essen angeht, auch nachgehen. Und insofern finde ich diese Fragen interessant, weil man tatsächlich damit eben so für und wieder, also dass man überhaupt über sowas sprechen kann, finde ich interessant. Weil man kann Vorlieben teilen.
Oder neu entdecken. Ne? Ja. Also auch so Sachen, wo man so sagt, das wollte ich nie probieren, das fand ich immer eklig oder so. Mhm. Und plötzlich findet es, und da muss ich eben auch...
Mein Mann zum Beispiel, darf ich sagen, ja, entschuldige, dass ich unterbreche, ja, der isst völlig abartig, finde ich, ein Leberwurstbrot und macht ein Spiegelei obendrauf. Das käme für mich nicht im Leben, würde käme ich auf die Idee. Ist ein Essen seines Vaters.
Mhm.
Was der früher gegessen hat. Spiegelei auf Leberwurst, hallo.
Ja, im Mund passieren ja so interessante Sachen. Also ja, ja. Deswegen ist es auch eigentlich schade, dass Chemie und Biologie, also dich hat das ja auch, die Naturwissenschaften haben dich ja auch in der Schule eher erschreckt. Und das in dem Moment, wo es dann so um Tiere geht oder um etwas, das man selbst hat oder versteht, super, aber so dieses ganz Abstrakte ist ja immer doof. Und deswegen finde ich es auch so schade, Chemie hat nie, ich habe mich da nie für interessiert. Aber wenn ich zum Beispiel wüsste, wie so Geschmack entsteht oder Aroma oder so, das finde ich so, warum mag ich diese leicht gesalzenen Mandeln so gerne mit diesen ganz bestimmten Datteln? Und letztendlich ist ja so die Kombination aus, also ein Spiegelei schmeckt ja auch nochmal anders als ein Rührei. Also in dem Moment, wo sich da das flüssige Eigelb löst und dann, ne, das ist ja dann, da passiert ja noch was, wenn das mit dieser Leberwurst meinetwegen im Mund zusammenkommt.
Ja.
Das ist bestimmt was ganz Besonderes.
Muss es sein.
Ja.
Und bei ihm dann auch noch verbunden mit diesen Kindheitserinnerungen wieder, was man gerne gegessen hat als Kind. Zum Beispiel esse ich immer noch gerne Iglo-Spinat mit Spiegelei.
Ja.
Haben wir öfter gehabt. Und ich bin sicher, wenn man mir irgendwie, wenn irgendein netter Mensch mir Fischstäbchen anbieten würde, ich würde sie essen.
Die schmecken bestimmt nicht mehr so wie früher.
Wahrscheinlich
weil die ganzen
nicht.
Fischersatzstoffe rausgestrichen sind oder so. Ich weiß es nicht. Was hast du, was magst du denn, was hast du gar nicht gemacht als Kind?
Weiße Bohnen, diese dicken weißen Bohnen, die mochte ich überhaupt nicht. Und ansonsten, ja, so bei den Hülsenfrüchten, das war jetzt nicht so meins. Das hat sich aber verändert. Ich mag mittlerweile sehr gerne Linsen, sehr, sehr gerne.
Verträgst du die auch gut?
Ja, vertrage ich auch gut.
Aubergine oder Zucchini?
Zucchini.
Apfelpfannkuchen oder Nutella-Crepe?
Boah, nee, Apfelpfannkuchen. Apfelpfannkuchen.
Ach, guck mal, interessant.
Nee, Nutella ist richtig, oh.
Sushi oder Fondue?
Sushi.
Macadamia oder Cashew?
Cashew.
Falafel oder Burger?
Falafel.
Nudeln oder Kartoffeln?
Das ist schwer zu entscheiden.
Ja,
das,
für alle.
Also
musst
ich ehrlich sagen, da leide ich. Das kann
Nudeln
ich
oder Kartoffeln?
Nein, dann lieber Kartoffeln.
Nudeln oder Reis? Das ist meine liebste sadistische Stelle.
50-50, sage ich einfach jetzt mal.
Na, 50-50 ist ja, was ist das? Das ist auf schwarz setzen und auf rot setzen. Das geht ja gar nicht. Nein, du musst es nicht beantworten, weil man diese drei Sachen unter Umständen gleich gerne mag. Aber ich finde das manchmal ganz spannend, wenn man.
Also dann lieber Reis, weil ich finde, da kann man noch mehr mitmachen. Aber ich weine sofort um die Entscheidung von so unendlich vielen wunderbaren Nudelgerichten.
Wenn du einen deiner Sinne abgeben müsstest, welcher wäre es?
Die hängen miteinander zusammen. Was gebe ich denn da ab? Das Sehen nicht. Das macht alles. Das Hören kann ich auch nicht. Schmecken wird man traurig und depressiv, wenn man es abgibt.
Es gibt Menschen, die durch Corona ihren Geschmacks- und Geruchssinn eingebüßt haben oder nicht mehr genauso gut schmecken. Und kennst du jemanden?
Ich habe es gehört von jemandem, wo es weggegangen ist, aber wiedergekommen ist, ja. Also ich finde den Verlust der Sinne das Schlimmste überhaupt.
Ja.
Weil es so viel nach sich zieht, was man gar nicht in dem Moment ahnt, womit die Sinne verbunden sind. Deswegen verweigere ich die Antwort.
Völlig in Ordnung. Wir sind auch durch. Tatsächlich, wenn wir jetzt, du gehst ja jetzt mit Marin Kreumann essen, wie ich durch einen Zufall erfahren habe, sagen wir es mal so. Und wenn ihr nachher gegessen habt und die Kellnerin, der Kellner kommt und sagt, so, was soll es jetzt noch sein? Eine Käseplatte, noch ein Dessert, ein Schnaps, ein Espresso. Was wirst du sagen?
Und zum Schluss das Dessert.
Ich mag gerne Panna Cotta, ich mag gerne Tiramisu, ich mag gerne solche Dinge mag ich gern. Käse mag ich aber auch gern abends essen. Also das ist ein bisschen von dem Essen vorher abhängig. Auf jeden Fall würde ich niemals einen Espresso trinken am Abend. Niemals. Was war noch die Möglichkeit? Schnaps würde ich in jedem Fall, also ein Limoncello oder sowas würde ich nehmen. Aber kein Grappa oder sowas, das ist überhaupt nicht meins.
Und wenn du drei trinken würdest, hättest du dann einen Schwips?
Einen leichten, aber ich könnte es echt bringen.
Ich könnte es echt bringen. Gut, vielen Dank, liebe Ulrike, dass du hier bei Toast Hawaii zu Gast bist.
Sehr gerne. Wir haben gar nicht über Toast Hawaii gesprochen, Mensch.
Hast du Erfahrung mit Toast Hawaii?
Natürlich, du nicht?
Naja, doch, aber ich wollte jetzt nicht, wie heißt das Wort, übergriffig sein.
Ach komm, hör auf, ist ja furchtbar.
Na gut, dann gib uns jetzt noch als Nachklapp deine Toast Hawaii-Gedanken.
Ach, ich finde, das ist dann eins von diesen, das erinnert mich an die Zeit, das ist natürlich schon wieder ein bisschen nostalgisch, das tut mir furchtbar leid für deine wahnsinnig jungen Hörer, aber diese Zeit, die wir erlebt haben noch mit Käseigeln und mit diesen kleinen halben Tomaten, wo man irgendwelche kleine Punkte oben drauf gemacht hat, daran erinnert mich der Toast Hawaii. Und ich mochte das immer, wir haben das tatsächlich, gab es das manchmal und mit Ananas aus der Dose natürlich, anders geht es gar nicht.
Das war der Nachklapp von Ulrike Kriener. Im Podcast Toast Hawaii, wie es sich gehört.
So.
Toast Hawaii ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.